Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Welche Rolle kommt dem Werkstoff Stahl bei der Nachhaltigkeitstransformation zu? Das habe ich Guido Kerkhoff gefragt, 2018-19 CEO von ThyssenKrupp, seit 2020 dann von Klöckner & Co., einem der größten Stahl- und Metallhändler weltweit. Kerkhoff sieht Stahl zugleich als Teil des Problems und seiner Lösung, indem er auf die Dekarbonisierungsmöglichkeiten und Kosten eingeht. Anschließend macht er deutlich, warum sein Unternehmen trotz der erheblichen Preisvolatilitäten die Strategie des One-Stop-Shops für Stahl und andere Werkstoffe verfolgt. Kerkhoff ist einer der wenigen CEOs, die in gesellschaftlichen und politischen Fragen in den sozialen Medien Position beziehen, vielfach mit sehr persönlichem Bezug. Mit seinen Posts hat er bislang durchgängig gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe gesehen, dass viele Mitarbeiter im Unternehmen heute auch in gesellschaftspolitischen Themen oder gesellschaftlichen Themen dann eine Meinung erwarten. Ich war da anfangs extrem zögerlich, weil ich dachte, soll ich das machen? Kann ich dazu beitragen? Das soll doch jeder sich bitte seine Meinung selber machen. Dann aber festgestellt, dass zum Beispiel Wahlaufrufe geht wählen, ja, enorm viel Anklang fanden. Und man sieht es auch, wenn man sich die Medienagenturen anguckt, dass das Vertrauen, das Managern entgegengebracht wird, heute höher ist als Politikern zum Beispiel. Und insofern sehe ich, dass viele Leute auch im Unternehmen genau das von mir hören wollen. So, jetzt muss man natürlich abwägen, wozu äußert man sich und wie und in welchem Rahmen. Ne? Ich werde jetzt nicht irgendwelche Wahlaufrufe starten für irgendwelche Parteien, sondern es geht eher darum, einen Rahmen zu bewahren und Themen einzusortieren und Erfahrungen zu teilen. Und da habe ich sehr positives Feedback gekriegt. Also viele Menschen auch im Unternehmen gucken auf die sozialen Medien. Also viele lesen eher meinen LinkedIn-Post als das, was vielleicht per Mail an alle geht.
Ja, lieber Herr Kerkhoff, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen über die digitale und Nachhaltigkeitstransformation rund um den Werkstoff Stahl sprechen. Stahl und Nachhaltigkeit, das wird üblicherweise nicht in einem Atemzug genannt. Ihr Haus hat aber 2023 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis als Stahlhändler in der Sparte Klima bekommen. Wofür, Herr Kerkhoff, wurden Sie ausgezeichnet?
Ja, das ist ganz interessant. Das hat uns auch überrascht, weil wir ja keine Produkte herstellen. Aber tatsächlich, was wir geschaffen haben, ist ein System und eine Kategorisierung, wie man vergleichbar von verschiedenen Herstellern den CO2-Gehalt pro Tonne Stahl klassifizieren kann, sodass für den Kunden eine Transparenz hergestellt werden kann, wie viel CO2 in seinem Material ist und welche verschiedenen Klassen es dafür geben kann. Wir haben dort eine fünfstufige Skalierung, die fängt an bei unter 400 Kilo und die endet bei bis zu 1,7 Tonnen. Zum Vergleich muss man dazu sagen, herkömmlicher Stahl aus dem Hochofen hat ca. 3 Tonnen, wenn man Scope 1 bis 3 einbezieht, enthält. Und wir haben diese Kategorisierung entwickelt, vorgestellt und weil das eine neue Transparenz geschaffen hat, haben wir dafür den Preis bekommen.
Ah ja. Es gibt manchmal Stimmen in der Öffentlichkeit, die dann sagen, naja, Stahl zu dekarbonisieren, das ist sehr, sehr aufwendig, ist teuer. Sollte man sich nicht besser darauf konzentrieren, ihn als Werkstoff nach und nach zu ersetzen? Wie ist Ihre Meinung?
Genau das Gegenteil. Ich glaube, Stahl ist zwar Teil des Problems, zwischen 7% und 9% der weltweiten CO2-Ausstoßes kommen aus der Stahlproduktion. Es wird aber komplett dabei unterschätzt, wie viel Menge dahinter steht. Tatsächlich, wenn man mal überlegt, durch welche Materialien wäre Stahl denn zu ersetzen, wenn man ihn abschaffen wollte? Das war auch die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Stellt man fest, dass Stahl relativ gesehen weniger CO2 enthält, schon heute auch aus dem Hochofen kommt, als viele Alternativstoffe. Wie ich schon sagte, eine Tonne Stahl aus dem Hochofen ist ungefähr 3 Tonnen CO2. Eine Tonne Stahl aus Schrott, das ist immerhin 40% der weltweiten Produktion, liegt bei Verwendung von grünem Strom zwischen, ich sag mal, 700 und 1,2 Tonnen. Eine Tonne Aluminium ist selbst bei Einsatz von 100% Recycling und grünem Strom nicht unter 4 Tonnen derzeit zu kriegen. Heutiges Aluminium zum Beispiel aus Asien, was auch noch aus mit Kohlestrom gewonnen wird, kann bis zu 20 Tonnen CO2 enthalten. Carbonfasern und auch Kunststoffe enthalten zu Teilen bis zu 40 Tonnen CO2 pro Tonne von dem Werkstoff. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist, Stahl ist dekarbonisierbar. Man kann mit Direktreduktion auf unter 400 Kilo kommen. Selbst heute, das können Alternativwerkstoffe so leicht nicht. Und er ist eben endlos recycelbar. Das darf man auch nicht vergessen. Und der letzte Punkt sind die Kosten. Und da gibt es zwei Blickwinkel. Das eine ist, natürlich ist die Umstellung sehr teuer, weil wir sehen es mit den Förderanträgen auch für ThyssenKrupp, Salzgitter und Arcelor, dass der Umbau sehr teuer ist. Wenn man aber mal guckt, wie teuer Stahl im Endprodukt ist, stellt man fest, dass es extrem billig und der billigste Stoff überhaupt ist. Nehmen wir mal an, Stahl würde sich durch die Dekarbonisierung im Preis verdoppeln. Dann würde ein Auto gerade mal 1,5% teurer werden müssen, um dieselbe Marge abzuwerfen. Daran sieht man, es ist zwar teuer und relativ, ne, Preissteigerung 100%, um Gottes Willen, aber das ist im Endprodukt gar nicht so viel. Ich sag mal, der Stahl in einem Auto stellt vielleicht einen Wert von 1.000 Euro dar. Aber es ist 25% vom darin enthaltenen CO2 beim Verbrenner. Das heißt, der billigste Weg, eigentlich ein Endprodukt, wenn ich jetzt die Herstellung des Produktes mir angucke, zu dekarbonisieren, ist es, CO2-reduzierten Stahl zu verwenden. Und zwar völlig unabhängig davon, wie viel der teurer wird. Für den Endkunden ist das kaum merkbar. Ja, für eine Waschmaschine macht das irgendwie zwischen 10 und 30 Euro aus. Das ist von daher, wenn man es vom Ende her betrachtet, nicht so schlimm, als wenn man sagt, oh, der Preis könnte sich ja bis zu verdoppeln. Das muss man eigentlich vom Produkt her betrachten. Insofern ist die Dekarbonisierung eines Autos zum Beispiel über dekarbonisierten Stahl viel leichter und preiswerter für den Kunden zu erreichen als der Umstieg auf Elektro. Der ist viel teurer und deswegen sehen wir auch gerade das zurückhaltende Kaufmomentum, weil das für viele Menschen ein zu hoher Beitrag ist.
Jetzt haben Sie die Direktreduktionstechnik ja schon angesprochen für die Produktion von grünem Stahl. Dafür braucht man ein sehr, sehr großes Volumen an Wasserstoff. Derzeit ist das wohl nicht verfügbar. Wann könnte sich das ändern?
Ja, Wasserstoff ist ja in der Natur nicht direkt vor. Das kann man ja nicht irgendwo abbauen. Sondern letztlich ist Wasserstoff eine Funktion von Strom, weil man muss Wasser nun mal teilen. Das H da rausholen und das O wegtun. Das heißt, man braucht Zielenergie, um Wasserstoff zu erzeugen. Man kann es jetzt auch, man kann auch Erdgas verwenden, aber wenn man jetzt richtig mit Wasserstoff will, muss man eigentlich große Mengen Strom haben, um es zu teilen. Da kommt die Frage dann, wann werden wir so viel nachhaltigen, also auch grünen Strom haben und wo können wir den erzeugen, dass man den Wasserstoff erzeugen kann und wie kriegt man ihn dann an die Standorte, wo man ihn braucht. Auch da wird ja viel diskutiert. Wasserstoff hat eben den Nachteil, dass er volumenmäßig sehr groß ist. Also ich sag mal, wenn man eine Produktionsanlage umstellen will, wie jetzt beispielsweise das ThyssenKrupp Stahlwerk, dann sagen die immer zu Recht, sie brauchen den Gasometer, wenn sie komplett mit Direktreduktion arbeiten, brauchen den Gasometer in Oberhausen pro Stunde 2-mal. So hoch ist die Menge. Das ist nicht im Gewicht viel, aber es ist viel Menge. Transportieren kann man ihn derzeit, was gesehen wird, über den Weg, dass man ihn zu Ammoniak verwandelt und aus dem Ammoniak später wieder rausholt. Aber auch das hat Nebenwirkungen. Da gibt es aber zumindest eine Transportlogistik. Dann kann man ihn verdichten und es gibt Schiffe, mit denen man den dann aus den Gegenden transportieren kann, wo man ihn wahrscheinlich kostengünstig erzeugen kann. Diese ganze Infrastruktur und die Pipelines dahinter werden noch Zeit beanspruchen. Man kann aber auch zum Beispiel Wasserstoff in bestehenden Pipelines für Erdgas mit beimischen. Also insofern gibt es dort Möglichkeiten, das zu machen. Aber bis wir genügend Wasserstoff als Infrastruktur für eine Stahlerzeugung hier haben und das hier in Deutschland machen könnten, würde ich mal sagen, gehen bestimmt 5 bis 10 Jahre ins Land. Allein die Genehmigungen für solche Parklands dauern zu lange. Und die Anlagen sind groß.
Hört sich auch nach Protest und Widerstand an, wenn Anlagen groß sind.
Das zum einen, aber auch auf der anderen Seite ist technisch zu bauen. Das darf man nicht unterschätzen. Man baut so solche großen Direktreduktionsanlagen, aber auch so Wasserstofferzeugungsanlagen, die baut man nicht über Nacht.
Hätte denn der grüne Stahl preislich, so wie heute die Infrastruktur angedacht ist, eine Chance gegenüber traditionell erzeugtem Stahl aus den USA oder China?
Ja und nein. Ich glaube, man muss zu der Thematik kommen, was bedeutet es im Endprodukt und wie viel ist der Kunde bereit zu bezahlen? Wir haben im Moment sehr stark eine indirekte Regulierung. Also es werden in Deutschland oder auch in Europa die Industrien reguliert. Der Kunde wird eigentlich ziemlich außen vor gelassen. Als Kunde kann man heute nicht sehen, wie viel CO2 enthält das Produkt, das ich kaufe. Ich kann sehen, was es verbraucht beim Nutzen. Ne? Wie viel Strom wird verbraucht, wie viel verbraucht mein Auto. Ich habe überhaupt keine Auskunft darüber, wie viel CO2 in der Herstellung steckt. Und das ist zum Beispiel beim Automobil 30 bis 50% ungefähr des CO2s über die Lebenszeit steckt in der Produktion. Insofern kann der Kunde heute nicht mehr bezahlen. Und dann sagen viele Hersteller, warum sollte ich mehr bezahlen? Dann nehme ich doch das preiswerteste Stahlprodukt, was ich kriegen kann, was meine Qualitäten erfüllt, weil letztlich, ich kann mich nicht darüber differenzieren. Insofern haben wir heute wenig Zahlungsbereitschaft. Es gibt einige Kundengruppen, das sehen wir auch, die bereit sind, mehr zu bezahlen, weil sie Dekarbonisierungsziele haben. Und Stahl eben dann tatsächlich, wer durchguckt, sieht, dass es der preiswerteste Weg der Dekarbonisierung meistens des Endproduktes ist und schon heute machbar ist in Teilen. Und zum anderen gibt es Hersteller von Premium-Produkten, gerade auch im Haushaltsbereich, die sagen, unsere Kundenklientel wird irgendwann unsere Produkte nicht mehr kaufen, wenn sie nicht grün sind. Gerade im Premium-Bereich ist das verbreitet. Ich denke auch, dass es über den Premium-Bereich mit einer höheren Zahlungsbereitschaft eher anfangen wird, reinzusickern. Hilfreich wäre aber, wenn eben zum Beispiel eine Regulierung da wäre, dass an jedem Produkt anstehen muss, wie viel CO2 die Herstellung enthält. Das ist machbar, aber das gibt es heute nicht. Insofern kann man nicht austesten, was ein Kunde bereit wäre zu bezahlen.
Wären das dann so Güteklassen, so ähnlich wie beim Kühlschrank, so ein ABC-System?
Ja, man könnte so ein System schaffen. Man könnte auch einfach sagen, schreibt dran, wie viel CO2 enthält das Auto. Ist es 5 Tonnen, 8 Tonnen, 20 Tonnen? Da gibt es riesige Unterschiede, je nachdem, wie dekarbonisiert der Produktionsprozess ist. Nimmt der Hersteller grünen Strom? Verwendet er Kohlestrom? Welche Materialien verwendet er? Welche Produktionsprozesse? Da gibt es Riesenunterschiede.
Wenn wir jetzt nochmal auf ganz Deutschland schauen, die Wettbewerbsfähigkeit ist im Moment ja sehr stark in der Diskussion. Und dann stellt man sich die Frage, die jetzigen Kapazitäten zur Stahlerzeugung, sollen die langfristig erhalten werden, indem man alles umstellt, was man heute hat? Oder werden die Kapazitäten runtergehen müssen in Deutschland?
Ich glaube, diese Frage ist nicht schwarz-weiß zu beantworten. Die kommt tatsächlich am stärksten aus der Wettbewerbsfähigkeit der Kostenstruktur. Heute, wenn man klassisch, ich sag mal, Stahl herstellt aus dem Hochofen, dann muss halt jeder Kokskohle und Eisenerz kaufen. Das ist auch in Deutschland nicht. Insofern die Diskussion der Resilienz ist eine ganz andere. Wir können gar keinen Stahl in Deutschland herstellen. Die Rohstoffe gar nicht, auch heute schon nicht. Die muss man kaufen. Und die Frage bei der Direktreduktion wird dann sein, weil man sehr, sehr große Mengen Stroms braucht und eben auch Wasserstoff. Wo kann man diesen in der, ich sag mal, Umstellung der Flüssigphase kostengünstig herstellen und somit die Transformation von Eisenerz in zumindest den Roheisenschlamm, den man aus einer Direktreduktion herstellt, wo kann man das kostenmäßig wettbewerbsfähig machen? Das wird davon abhängen, ist man in Deutschland in der Lage, an dieser Seite wettbewerbsfähigen Strom und wettbewerbsfähigen Wasserstoff von den Kosten her hinzustellen. Das ist die Flüssigphase, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Produktion. Und das wird immer übersehen, der ganze sogenannte Downstream-Bereich, also dann die Stahlerzeugung im Elektrolyt Hopfen aus dem Eisenschlamm, wenn dann daraus gemacht wird, wenn die Güten dort entschieden werden über die Regierungszuschläge und später das Walzen, Kalt- und Warmwalzen. Da sind die Energiemengen nicht so, als dass das unbedingt ausschlaggebend sein muss. Ich glaube, die größte Problematik wird darin bestehen, können wir diese gewaltigen Mengen Strom und Wasserstoff in Deutschland wettbewerbsfähig stellen. Aber das beschränkt sich auf die Flüssigphase. Die ganze Weiterverarbeitung, in der vor allen Dingen die meisten Arbeitsplätze stecken, und die ist sehr kostenintensiv, wenn man sie neu investieren will. Und das glaube ich, dass die auf jeden Fall wettbewerbsfähig bleibt. Und eine Stahlproduktion gerade für Endabnehmer wie die Automobilindustrie, die Just-in-Time-Belieferungen brauchen, da ist traditionell eine Stahlverarbeitung nahe an dem Ort, wo es nachher verwendet wird, eigentlich vorteilhaft. Weil solche Lieferketten jetzt beispielsweise aus Fernost oder aus Südamerika nach Europa Just-in-Time für einen Automobilhersteller hinzustellen, erfordern bei den Lieferketten, die wir heute haben, so viel Sicherheitspolster, das ist meistens in der Marge kaum darzustellen. Insofern ist es günstiger, das Produkt, und so wird es eigentlich auch weltweit bisher gemacht, verwendungsnah herzustellen. Ich sag mal, in einem Abstand von, sagen wir mal, 1500 Kilometern, also in Europa herstellen für eine europäische Verwendung. Das macht eigentlich viel Sinn.
Und wäre es nicht auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eigentlich fatal, wenn ein großer Teil der Stahlproduktion weltweit noch abwandern würde, beispielsweise nach China, weil ich unterstelle mal, die Umweltstandards sind dort noch andere als bei uns?
Vorsicht.
Ja?
Man darf nicht, wir wollen in Europa und wir Deutschen wollen in 2045 CO2-neutral sein. Wir hängen weit hinter dem Plan her und keiner glaubt. Die Chinesen haben einen Plan, der 2060 Klimaneutralität herstellen soll, und wir sind Vorplan. Das Ziel ist später, aber die setzen um. Der größte Bau von Solarfeldern ist weit über 50% China. Auf 50% der Stahlproduktion, auch Windkraftanlagen. Denen ist schon bewusst, dass sie das verändern müssen. Derzeit sind die Standards schlechter und sie bauen auch noch Kohlekraftwerke, weil sie Wachstum brauchen. Aber ich glaube, die Umstellung wird dort stattfinden, und die ersten Direktreduktionsanlagen aus meiner Einschätzung, die wir in der Welt sehen werden, stehen nicht in Europa, sondern in China. Und die sind eher angefangen und die bauen schneller. Die haben nicht solche langen Genehmigungsprozesse. Das geht in solchen politischen Systemen, mal wertfrei formuliert, einfach. So, insofern würde ich das nicht unterschätzen. Und man muss jetzt aufpassen, wie viel macht der Transport nachher an CO2-Ausstoß aus? Die Rohstoffe kommen sowieso alle nicht aus den lokalen Regionen. Wie gesagt, Eisenerz ist in kleinen Teilen in Europa vorhanden, aber nicht ausreichend. Kommt also entweder aus Australien oder aus Brasilien in den großen Mengen. Muss transportiert werden. Und auch aus unserer Analyse, wir haben ja diese Zertifizierung für alle Güter, die Transport-CO2-Belastungen sind relativ im Endprodukt gering. Also ob ich jetzt eine Umwandlung beispielsweise in Fernost oder auch im Mittleren Osten mache, wo sehr viel Sonne und Wind vorhanden ist, der Transport spielt nicht so die Rolle. Ich muss ja auf der anderen Seite, wenn ich den Strom in Deutschland auch nicht erzeugen kann und den Wasserstoff, muss ich auch andere Werkstoffe eben transportieren. Und was da jetzt vorteilhaft ist, aus unserer Analyse wird das Thema zu hoch gespielt, ist im Endprodukt weniger bedeutsam. Ich glaube, es macht mehr, es ist wichtiger, dass man eine Produktionskette aufbaut, so dass man die entsprechenden Voraussetzungen, also insbesondere Energie und Wasserstoff, dort erzeugt und verwendet, wo man sie erzeugen kann. Weil auch der Transport und vor allen Dingen die Umwandlung von Wasserstoff jetzt in Ammoniak und dann später zum Beispiel wieder zurück, da geht sehr viel verloren. Das darf man nicht unterschätzen. Den Wasserstoff quasi da einzusetzen, wo man ihn verwendet, hat natürlich viele Vorteile.
Kommen wir zu Ihrem eigenen Unternehmen. In Ihrer Strategie Klöckner & Co. 2025 haben Sie als Ziel formuliert, wir wollen als führender One-Stop-Shop für Stahl und andere Werkstoffe und Ausrüstung fungieren. Eine erste Frage dazu, ist der Stahlhandel nicht aufgrund der enormen Preisschwankungen sehr risikoreich?
Ja, ist auch. Volatilität muss man beherrschen. Aber die Volatilität schlägt in beide Richtungen. Wir haben im Durchschnitt im lagerhaltenden Handel ungefähr 3 Monate Bestand. Die Preise schwanken, also die gehen hoch und runter. Wenn sie runtergehen, klar, verliert man, weil der Bestandspreis quasi immer zu hoch ist gegenüber dem Absatzpreis. Dreht sich das aber, geht es genau andersherum. Insofern kommt es darauf an, dass man finanziell solide aufgestellt ist, dass man diese Schwankungen abfedern kann und dass sie unter dem Strich positiv sind. Dafür machen wir das Geschäft jetzt auch schon über 100 Jahre und sind immer noch am Markt, also offensichtlich können wir da was. Das geht. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, wichtig, um den starken Handel zu verstehen, es gibt unglaublich viele Qualitätsgüten. Wir alleine haben 190.000 verschiedene Güten. Und der größte Lieferant kann nur 10% davon liefern. Das heißt, die Frage, was ist eigentlich immer, wie man heute so schön sagt, der USP des Stahlhandels, dann sind es für mich zwei Themen. Das eine ist die Kenntnis dieser unglaublichen Varianz. Welche Qualität braucht denn welcher Kunde? Dem Kunden also zu beraten zu können, was überhaupt möglich ist und was lieferbar ist. Denn auch Verfügbarkeit spielt eine Rolle. Werke sind nicht unbedingt, die brauchen immer großlosige Produktionen. Das heißt, die sind nicht immer bereit, sofort irgendeine kleine Menge zu liefern. Dafür werden die jetzt nicht im Hochofen abmaßen. Sondern die brauchen einen Produktionsprozess, wo sie eben auch in einer gewissen Großlosigkeit das herstellen können. Das heißt, wir haben diese Transparenz und können den Kunden deswegen beraten, was braucht er wirklich? Und welche Qualitäten sind verfügbar? Und das Zweite ist die Logistik. Unsere Produkte passen nicht auf einen Amazon-Truck, sondern man muss gucken, sie sind entweder länger, schwerer, größer, haben andere Abmessungen. Man muss zum einen wissen, wie kann ich das selber transportieren? Man muss aber auch wissen, was hat der Kunde an Möglichkeiten zum Abladen? Den Kran, braucht den Gabelstapler, weil häufig sind die Produkte, die wir liefern, eben sehr schwer. Und dann muss man wissen, wie kriegt man das auch wieder runter, wenn man es dann einmal auf den LKW gepackt hat. Also Logistik und Kenntnis der Bandbreite sind eigentlich die beiden USPs des Handels. Weil vielfach wird gefragt, braucht es den überhaupt noch oder ist der nicht in einer digitalisierten Welt überflüssig? Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Das sind die beiden USPs und an denen kommt man schwer vorbei.
Wenn man aber ein One-Stop-Konzept verfolgt, da hat man den Anspruch, Vollsortimenter zu sein. Erzwingt das nicht eine sehr hohe Lagerhaltung?
In Teilen. Man muss aber auch nicht alles selber haben. Wenn man weiß, wo man es herkriegt, kann man es ja auch für den Kunden individuell besorgen.
Wenn man es schnell bekommt, also wieder das Thema ja. Verfügbarkeit.
Verfügbarkeit, man hat aber auch durchaus Partner, auch andere Händler, von denen man weiß, die sich auf gewisse Güten beispielsweise spezialisieren. In der Regel ist das bei uns so, der Bedarf ist sehr unterschiedlich als Vollsortimente, auch sehr regional. Also bei uns, nehmen wir mal das deutsche Beispiel, wir sind sehr stark in Bayern und in Franken. Dort hat man sehr viel Anlagenbau, Maschinenbau, solche Kunden. Dann haben wir entsprechende Produkte, die genau dort benötigt werden. Im Norden, in Bremen, wo wir stark im Schiffbau sind, haben wir vor allen Dingen Grubblech, also große, dicke Platten, die nachher zu Schiffen gebaut werden. Das ist komplett anders. Das heißt, man passt sein Sortiment auch an die Kundenstruktur regional an. Und wenn dann mal Sonderanfragen da sind, steht auch meistens eben etwas mehr Zeitraum. Wir können das dann besorgen. Entweder, weil wir es in anderen Standorten haben oder weil wir wissen, wo man es beschaffen kann.
Jetzt fiel vorhin mal das Stichwort Premium. Ich wollte noch mal nachfragen, in welchen Produktgruppen des Sortiments werden die höchsten Margen erzielt? Gibt es schon eine intensive Nachfrage nach nachhaltigen Produkten? Sie bringen ja auch die Marke Nexigen an den Markt. Also wie stark ist dort schon das Bedürfnis der Kunden, auch über diese Dinge zu verfügen?
Das Bedürfnis und der Diskussionsbedarf ist riesig. Also mit Nexigen haben wir sehr viel von unseren Kunden Nachfragen bekommen. Vielfach am Anfang erstmal Transparenz schaffen. Die Großkonzerne, die Automobilhersteller, die großen Zulieferer, die haben alle Abteilungen, die kennen das im Detail. Aber die größten Mengen gehen über Mittelständler und kleinere und für die ist die Transparenz überhaupt nicht verfügbar. Und das heißt, die wollen auch erstmal lernen. Und da haben wir mit unserem Pool und auch mit Webinaren und vielen Schulungsmaßnahmen helfen wir auch dem Kunden, da mal durchzukommen, weil wir eben gerade die neutrale Instanz sind. Wir sind eben nicht wie ein Hersteller, wenn Sie sich die Definition der Hersteller angucken, die sind nämlich nicht alle gleich. Auch wenn sie so tun, als hätten sie alles gleich, ist es aber nicht. Teilweise erfüllt es auch nicht die Anforderungen die international oder nach ISO gefordert sind. Da wird physisch gemischt. Da muss man aufpassen. Das sogenannte Balance gibt es immer noch. Das ist dann aber kaum verwendbar später für Zertifizierung. Aber da muss man genau reingucken. Das heißt, wir können da viel machen und haben da viel Interesse. Und wir haben eben auch Kunden, die bereit sind, auf der einen Seite für grüneren Stahl mehr zu bezahlen, mit uns das auch eingehen. Aber wir haben auch mit unseren Nexigen Data Services jetzt ein Tool geschaffen, wo der Kunde, wenn er, kriegt die Transparenz nur, wenn er sie bezahlt, sieht, wie viel CO2 alles, was er jetzt kauft, weil wir haben fast alle Produkte, wir haben 98% unserer Produkte mit Scope 1 bis 3 TÜV zertifiziert verfügbar. Wir können ihm also die Transparenz schaffen, wie viel CO2 steckt in seinem Stahl wirklich drin, aber auch zu welchem Mehrpreis bereits heute er diesen CO2-Fußabdruck senken kann. Und es ist tatsächlich so, dass für die meisten Kunden eine Senkung von 25% CO2-Ausstoß bereits durch den Wechsel von Lieferanten oder Produkten teilweise, das heute erreichbar ist. Da muss man gar nicht woanders hingehen. Da schwenkt man von, ne, sehr viel Importe hat, geht vielleicht mehr auf bessere, heute schon bessere Stahlwerke. Oder man guckt, wie viel kann man mit Elektrolichtbogenofenstahl, Hochofenstahl ersetzen, weil der auch schon niedriger ist. Da ist eine Menge machbar. Und diese Data Services, wo der Kunde also nachvollziehen kann, was habe ich denn heute, was kaufe ich und zu welchem Mehrpreis kann ich eigentlich wie viel senken, das haben wir jetzt jüngst in den Markt gebracht, das erfreut sich großer Beliebtheit. Und da besteht auch Zahlungsbereitschaft. Das ist jetzt auch nicht so teuer, aber da kann halt der Kunde dann selber sehen und mal rumspielen und sagen, ja, was ist denn, wie viel bin ich denn bereit, mehr auszugeben und welche Ziele kann ich überhaupt erreichen?
Dass die Automobilbranche in Deutschland noch stark ist und auch viel Stahl benötigt, ist klar. Sind die Automobilhersteller Ihre größten Kunden? Erste Frage. Und zweitens, wie sieht überhaupt die geografische Verteilung der Kunden aus, was ja aufgrund der geopolitischen Auseinandersetzungen eine wichtige Frage geworden ist?
Also die Autoindustrie ist schon wichtig, aber bei uns ist der größte Sektor tatsächlich der Bau. Wir sind im Service-Center-Geschäft, dem größten Stahl-Service-Center in Europa in Böhmen, auch zur Hälfte dann in der Automobilindustrie und Zulieferindustrie. Aber tatsächlich mit den physischen Standorten sind wir mehr im Maschinenbau und stark im Bau. Also Träger, solche Sachen sind insofern da schon sehr wichtig. In Nordamerika, wo wir eben auch sehr stark sind, 60% von unserem Umsatz ist Nordamerika. Da sind wir mittlerweile auch stärker im Auto, aber auch stark traditionell eher im Bau und Maschinenanlagen.
Bei uns in der Diskussion über Transformation spielt neben Nachhaltigkeit Digitalisierung immer eine relativ große Rolle als Treiber. Und das hätte man vielleicht mit Stahl auch nicht unbedingt in Verbindung gebracht, aber Klöckner war ja schon früh in der Vorreiterrolle, auch was die Digitalisierung der Stahlbranche oder des Stahlhandels anging. Was sind im Moment so die wichtigsten Digitalisierungsprojekte, die Sie verfolgen?
Ja, bei uns weiterhin die Automatisierung unserer Prozesse. Weil, wie ich schon gesagt habe, wir haben 190.000 verschiedene Güter. Das heißt, man muss zusehen, dass man seinen eigenen Produktkatalog sehr gut pflegt, aber auch, dass man den Kunden, das machen wir auch schon mit künstlicher Intelligenz, übrigens bereits seit Jahren, im sogenannten Klöckner Assistant, das heißt, unabhängig davon, wie der Kunde, in welchem Format er uns seine Produkte schickt, seine Anfragen, wir können das automatisch mit unserem Produktkatalog matchen. Und nur das, was wir nicht gematcht kriegen, muss dann der Vertriebler tatsächlich noch händisch machen. Das war früher sehr aufwendig. Also deswegen ist der Handel immer sehr personalintensiv gewesen, weil man genau herausfinden musste, was braucht der Kunde und wer kann das liefern. Da wurden Kataloge gewälzt und alles Mögliche. Das haben wir sehr stark automatisiert. Damit hat man natürlich auch eine bessere Qualitätskontrolle. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch in die Richtung gehen, Nexigen, die Nexigen Data Services, ich muss ja dann im Lager, ich kann einem Stahlträger oder einem Blech nicht ansehen, ob da CO2 drin ist. Das sieht nicht anders aus. Das ist auch nicht messbar. Was nicht drin ist, ist nicht drin. Und insofern muss ich im Lager jedes einzelne Produkt natürlich separat haben. Ich kann ja den gleichen Träger, der sieht gleich aus, hat die gleiche Güte, um einen Hersteller mit geringerem CO2-Anteil, ich muss ja physisch alles auseinanderhalten können. Also insofern sind die Digitalisierungsanforderungen der Prozessabläufe bei uns extrem wichtig, auch im Lager, dass man jedes einzelne Teil einzeln nachverfolgen kann. Und da liegen im Moment bei uns die Schwerpunkte drauf, diese Prozesse noch weiter zu automatisieren. Es wird ja auch immer schwieriger, Fachkräfte zu bekommen. Das heißt, man muss mit weniger Personal mehr machen können.
Und da ist ein Einsatzgebiet noch stärker für KI in Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da sehr positive Erfahrungen. Wir sind mit dem Threat Assistant mit KI vor 6 Jahren angefangen und haben das eingesetzt. Und dieses Tool ist selbstlernend, also kann aus den Anfragen, wenn derselbe Kunde nochmal kommt, dann eben genau sagen, wie haben wir das beim letzten Mal gelöst, so dass der Selbstlerneffekt, dass diese Datenbasis immer besser wird und immer weniger händisch auch nachgepflegt werden muss, der hat enorm geholfen. Und wir haben da sehr hohe Automatisierung und deswegen sind die Tools dann auch bei den Nutzern im Unternehmen sehr beliebt. Und das wird noch weiterkommen.
Jetzt haben Sie vorhin mal gesagt, wir machen das schon seit 100 Jahren, dann müssen wir es doch in gewisser Weise auch können, weil es uns immer noch gibt. Ich wollte noch mal hinterfragen, welche Rolle denn heute noch die Tradition für ein Unternehmen spielt und wo sie sich auch so halbwegs konkret noch in der Unternehmenskultur festmachen lässt.
Ich glaube, dass das wieder mehr kommt. Je unsicherer die Zeiten werden, desto mehr sehen auch wir, dass Menschen suchen Sicherheit, auch Sicherheit am Arbeitsplatz. Ein Arbeitgeber, den es schon lange gibt, der hat schon einen Wert. Das darf man auch bei Mitarbeitern nicht unterschätzen. Also viele Menschen wollen eben auch eine Sicherheit, sie müssen Familien ernähren, sie brauchen ein gesichertes Einkommen. Da ist ein Arbeitgeber, den es schon länger gibt, wo man die Vermutung haben könnte, den gibt es auch noch lange. Zumindest ist ein Track Record da. Ne? Ich meine, alle Unternehmen pleite gehen, haben eins gemeinsam, Geschichte. Aber diese Sicherheit spielt schon eine Rolle. Und Unternehmenswerte, wir verstehen uns immer als Track Record von Familie, wir legen sehr viel Wert auf den Umgang mit den Mitarbeitern, auf Respekt. Wir nehmen Rücksicht auf unsere Umgebung. Das wirkt sich schon sehr positiv aus. Die Menschen bleiben dann länger, fühlen sich wohl und bringen sich auch mehr ein. Also insofern glaube ich schon, dass auch solche Werte, die bei Klöckner sehr lange gelebt wurden, die tragen. Die Loyalität bei uns zum Unternehmen, also in Neudeutsch der Turnover von Mitarbeitern, ist gering.
Jetzt ist Stahl ja gerade auch im Ruhrgebiet ein sehr emotionsbeladener Werkstoff, mit dem man sehr viel verbindet. Trifft das auch noch auf die jüngeren Mitarbeitenden zu?
Das entwickelt sich, ja. Zeiten verändern sich immer. Die Tradition ist im Ruhrgebiet gerade sehr wichtig und die ist auch bei vielen jungen Leuten da. Und es gibt doch, ich habe auch mit vielen Menschen zu tun, selbst ob es jetzt Kunden sind, manchmal sogar Berater sind, die sagen, ich komme ja gebürtig aus dem Ruhrgebiet und ja, für sie möchte ich eigentlich besonders gerne arbeiten. Das ist schon interessant. Also das ist auch in jüngeren Menschen vorhanden. Das sollte man nicht unterschätzen. Die fühlen sich der Region schon sehr verbunden. Also gerade hier im Ruhrgebiet, auch die jungen Menschen hier sind der Region verbunden. Das ist ein tiefes emotionales Verhältnis dazu. Das sollte man nicht unterschätzen. Auch mit Social Media und allem verschwindet das nicht. Es ändert sich etwas in der Art und Weise, wie die sind. Aber da ist sehr viel Substanz.
Das ist auch ein wichtiger Wert der Bindung. Aber in dem Zusammenhang, hat sie denn die Entscheidung, die Sie ja getroffen haben für den Umzug von Klöckner von Duisburg, Traditionsstandort, nach Düsseldorf, geschmerzt? Oder ist sowas letztlich Tagesgeschäft, wenn Sie sagen, wenn es da woanders billiger ist, dann gehen wir eben dahin?
Ja, es war überraschend. Wir hatten das überhaupt nicht erwartet. Also bei uns lief der Mietvertrag aus und haben wir gesagt, wir machen halt, wie man das heute macht. Wir legen uns einen Kriterienkatalog hin, überlegen, was wollen wir eigentlich. Wir sitzen derzeit ein bisschen verstreut über verschiedene Etagen. Wir wollten enger zusammensitzen, um den Zusammenhalt eben auch besser zu fördern. Und insofern war das, also wo wir jetzt sind, räumlich für uns nicht mehr so ideal. Dann haben wir genau dann einen Ausschreibungsprozess gemacht mit der klaren Erwartungshaltung, dass es aus Duisburg rauskommt. Als der Makler, mit dem wir unterwegs waren, sagte, ob er denn auch im Umfeld gucken würde, das war ja selbstverständlich. Wir waren aber fest davon ausgegangen, dass da nichts außer Duisburg durchschlagen wird. Und dann haben wir aber gesehen, dass der Düsseldorfer Flughafen erstens logistisch gut liegt, zweitens relativ günstig war, weil viele Büroflächen im Moment eher freigezogen werden wegen Homeoffice und anderen Tätigkeiten. Und tatsächlich die Qualität der angebotenen Gebäude deutlich höher war als das, was verfügbar war in Duisburg. Letztlich waren Platz 1 bis 3 Düsseldorf. War für uns überraschend, war aber in allen Kriterien. Es war nicht nur der Preis, es war auch die Qualität, es ist ein LEED Gold zertifiziertes Gebäude. Für uns ist ja Nachhaltigkeit ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben unseren eigenen CO2-Ausstoß, Scope 1 und 2, seit 2019 um über 50% bereits gesenkt. Insofern war das wichtig. Wir können auch in dem Gebäude mehr als 50% senken. Die Gebäude sind, waren einfach klasse. So fühlt sich der Umzug nach Düsseldorf an oder komisch? Der fühlt sich komisch an. Also eigentlich emotional. Und wir bleiben auch Duisburger. Also wir sind ja sehr stark mit dem sozialen Engagement in Marxloh tätig und das machen wir auch weiter. Also das ändert sich nicht. Und ich glaube, wir sollten auch ein bisschen aus dieser Kleinstaaterei rauskommen. Wir ziehen 15 Kilometer die Straße runter. Also wir ziehen nicht nach Berlin.
Ja, aber zwischen DU und D, da liegt schon was Emotionales, glaube ich.
Ja, da liegt schon was, aber ich glaube, da muss man dann auch mal drüber stehen. Wir bekennen uns zu unserer Herkunft und wie gesagt, es war ein bisschen überraschend, aber damit kann man sich nicht verschließen. Das Bessere ist nun mal besser.
Ich habe noch zwei, drei persönliche Fragen, nämlich die erste, Sie haben BWL studiert. Was war die Motivation und hätte es eine Alternative für Sie gegeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also weil ich sag mal, meine Herkunft, ich komme aus Niedersachsen von der holländischen Grenze, aus einem ganz kleinen Ort. Bei uns hat noch nie jemand in der Familie, meine Eltern ein kleines Handwerksgeschäft. Ich war der Erste mit Abitur, ja, geschweige denn Studium. Und ich hatte ein ganz relativ gutes Abitur, ich war Klassenbester und dann war das so die Überlegung, ich war eigentlich in relativ allen Fächern gut, also außer jetzt vielleicht Kunst, also Malen keines. Und Musik ist jetzt auch nicht so meins. Aber gut, da kann man ja noch ein bisschen was mit dem Kopf machen. Das ging ja immer so, dass die Noten okay waren, aber Instrumente spielen oder sowas war nicht mein Ding. Ich war immer etwas besser in Mathematik, das lag mir. Und ich fand wirtschaftliche Zusammenhänge und Geschichte sehr spannend. Und da ich, insbesondere wenn es darum ging, erstmal wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, da hatte ich sowohl Freude dran, aber das fiel mir auch leicht. Dann war die Überlegung, was mache ich jetzt? Also Ingenieur wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen, Arzt auch nicht. Jura fand ich ein bisschen trocken, so dass ich dann sagte, ach, dann mache ich doch mal BWL. Und ich hatte mir so im Hinterkopf gedacht, vielleicht werde ich mal Steuerberater. Ich dachte, das ist vielleicht so ein Beruf, in dem man später ganz gut durchs Leben kommt. Ist dann anders geworden, aber das waren so die Punkte, wo ich mich zu BWL gebracht habe.
Und jetzt sind Sie ja schon lange im Top-Management sehr großer Unternehmen tätig. Wie hat sich Ihr eigenes Führungsverhalten in dieser Zeit verändert, wenn Sie da mal reflektieren?
Die Dynamik ist wesentlich größer geworden. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Welt ist heute hierarchiefreier geworden und das ist gut so. Wenn ich mir die Dynamik angucke der Veränderung, habe ich das Gefühl, dass ich im Moment in einer Zeit der höchsten Dynamik meiner gesamten Berufskarriere lebe. Weil wir haben geopolitische Themen, wir haben umweltpolitische Themen. Das heißt, die gesamten wirtschaftlichen Zusammenhänge, Lieferketten, es geht nicht mehr nur darum, wie sieht der neue VW Golf aus und welches Material geht da rein und können Sie davon 10% mehr verkaufen als von dem Modell davor, sondern die Frage ist, überhaupt noch Autos, überhaupt noch aus Europa, kann man überhaupt noch weltweit, wie sieht der Export aus? Ne? Gibt es eine EU noch? Die Briten sind rausgegangen.
Viel grundlegender.
Viel grundlegender. Man muss mit einer viel höheren Flexibilität arbeiten und damit auch mit viel weniger Langfristigkeit planen, was gerade zum Beispiel in Industrien wie Bergbau, wie Stahlerzeugung, also alles, was kapitalintensiv ist, ganz schwierig ist. Wie wollen Sie 10-Jahres-Entscheidungen für große Investitionen treffen, wenn Sie morgen nicht wissen, ob Sie das Zeug überhaupt noch verkaufen können, was Sie damit herstellen? Oder wettbewerbsfähig sind? Das ändert sich ja alles sehr schnell. Also eigentlich ist das auch in einer gewissen Weise innovationsfeindlich, weil man natürlich dazu neigt, in solchen Zeiten eher das Geld beieinander zu haben und nicht zu investieren. Macht man eher kleine Schritte. Das ist das eine. Und um auf diese Volatilität schneller reagieren zu können, muss man anders arbeiten als früher. Man muss viel schneller die Teams zusammenholen, die Expertise genau für das haben, was sie haben. Das beste Beispiel ist für mich eine Pandemie. Corona. Wer hatte denn Ahnung von Pandemien? Also ich habe jahrelang immer in den Risikoberichten der Unternehmen, gerade bei den großen Unternehmen, in denen ich da zuvor war, stand immer Pandemie. Nicht, da kam ja Betriebsarbeit. Pandemie. Irgendwann wird es kommen. Und so sieht ihr aus. Und man saß da immer, guckte sich das an und sagte, ja, komm, dann schreiben wir jetzt mal auf, jetzt macht er mal nicht zu hoch. Und ja, wenn da irgendwas kommt, dann wird das schon gefunden werden und irgendwo dämmen die das ein. So war der Angang bis 2020. Und dann hatte man auf einmal eine weltweite Pandemie. Und ich dachte nur, oh, Das habe ich damals immer zu den Briten gesagt. Jetzt ist genau das eingetreten, was die da immer schon jahrelang aufgeschrieben haben, wie Mediziner waren. Aber man hatte überhaupt keinen, man wusste gar nicht, wie geht man da jetzt mit um. Das heißt, man musste in einem Team aus Ärzten, aus auch Betriebswirten, die wussten, wie kann man das, was jetzt ein Mediziner womöglich erzählt, mit der Betriebsrealität zusammenbringen. Bei uns zum Beispiel, die Industrieproduktion ging ja weiter. Wir konnten natürlich unsere Büroarbeitskräfte nach Hause schicken. Wir waren so digital, da kann jeder seinen Laptop mitnehmen und sich von Gott weiß woher verbinden. Da hat auch keiner mehr ein Telefon am Arbeitsplatz. Das ist alles nur noch über Microsoft Teams oder Handy. So, das ging. Aber eine Produktion, die müssen ja aufrechterhalten. Wie kann man die Leute so separieren? Wie kann man Schichten trennen? Man muss ja auf der einen Seite auf die Gesundheit der Menschen Acht geben, auf der anderen Seite werden aber auch Produkte damit hergestellt, die auch in der Pandemie gebraucht wurden. Also hat man ja eine Balance zu machen. Das heißt, man muss dann Leute zusammenholen. Wenn man dann nur den Konservativen kennt, wir bleiben jetzt alle zu Hause und jeder schließt sich in sein Zimmer ein, das ging ja auch nicht. Sondern wie findet man jetzt die richtigen Leute, die die richtige Balance herstellen und wie adjustiert man? Da musste man Teams zusammenstellen und auf Ratschläge hören von Leuten, mit denen man sonst nicht jetzt im täglichen Leben die engsten Entscheidungen getroffen hat. Und da, diese Flexibilität muss man sich erhalten und man muss diese Leute dann suchen, finden und ihnen auch dann die entsprechende Bühne und Rückendeckung geben. Ich glaube, dass, und das ist bei kritischen Situationen, wie auch jetzt zum Beispiel Ausbruch des Krieges in der Ukraine, da fielen Stahlhersteller weg. Wie reagiert jetzt ein Zulieferer darauf? Das waren ganz neue Erkenntnisse erforderlich. Und man muss dann anderen Leuten zuhören, die man sonst, wie gesagt, in der Organisation vielleicht gar nicht so sieht. Und diese Flexibilität mitzubringen, da hat sich das Führungsverhalten verändert, weil meine Rolle ist nicht, allen Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Das Unternehmen funktioniert nicht am besten, wenn man mich klont und ich sitze überall. Sondern meine Leistung besteht darin, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen und im Zweifel hoffentlich mit meiner Erfahrung die richtigen Abwägungen zu treffen. Mhm. Und da hat sich das geändert. Das war früher anders. Da saßen schon Leute, man erdiente sich die Posten, als ich noch anfing, ne? Und dann war der wohlverdiente Herr mit grau meliert und knapp 60 saß dann ganz oben. Und die anderen haben alle gesagt, naja, hoffentlich macht er jetzt nichts falsch, wir arbeiten mal so ein bisschen drumherum. Und das funktioniert heute nicht mehr. Sie müssen an allen Stellen eben schnell sein, Kompetenz haben oder wissen, wo sie die Kompetenz herholen. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten. Aber ehrlich gesagt, finde ich das eine positive Entwicklung.
Sie sind sehr aktiv auf LinkedIn und äußern sich auch zu vielen gesellschaftlichen und politischen Themen, die keinen unmittelbaren Bezug zu Ihrer beruflichen Tätigkeit haben. Gibt es Reaktionen auf Ihre Posts?
Ja, und die sind positiv. Ich hatte früher große Bedenken. Ich bin da ja noch zu Zeiten, als ich bei ThyssenKrupp war, damit angefangen. Und wir sehen eben gesellschaftlich Veränderungen. Viele, während in der Vergangenheit ich das Bild des Managers war, der ist nur geldgeil und moralfrei und der ist auf gar keinen Fall irgendein Vorbild. Deswegen hat man sich eigentlich zu gesellschaftlichen Themen und politischen Themen überhaupt nicht geäußert. Das war, sagen wir mal, vor 20 Jahren. Und wir haben aber gesehen, dass die Welt sich verschoben hat. Politiker genießen immer weniger Vertrauen. Es gibt auch mehr trägere Gestalten, möchte ich das mal sagen, die sich in der Politik tummeln. Das ist nicht das Überwiegende, aber die haben natürlich die größte Projektionsfläche. Da ist Vertrauen verloren gegangen. Wir haben auch in anderen Institutionen der Gesellschaft, wie zum Beispiel Kirche, einen großen Vertrauensverlust. Das heißt, da hat sich ein gewisses Vakuum gebildet und es gibt eine neue und andere Manager-Generation als früher. Wie gesagt, das ist nicht mehr so, ich sag mal so bourgeois oder so hochherrschaftlich. Und wir sehen, und ich habe gesehen, dass viele Mitarbeiter im Unternehmen heute auch in gesellschaftspolitischen Themen oder gesellschaftlichen Themen dann eine Meinung erwarten. Ich war da anfangs extrem zögerlich, weil ich dachte, soll ich das machen? Kann ich dazu beitragen? Das soll doch jeder sich bitte seine Meinung selber machen. Dann aber festgestellt, dass zum Beispiel Wahlaufrufe, geht wählen, ja, enorm viel Anklang fanden. Und man sieht es auch, wenn man sich die Medienagenturen anguckt, dass das Vertrauen, das Managern entgegengebracht wird, heute höher ist als Politikern zum Beispiel. Und insofern sehe ich, dass viele Leute auch im Unternehmen genau das von mir hören wollen. So, jetzt muss man natürlich abwägen, wozu äußert man sich und wie und in welchem Rahmen. Ne? Ich werde jetzt nicht irgendwelche Wahlaufrufe starten für irgendwelche Parteien, sondern es geht eher darum, einen Rahmen zu bewahren und Themen einzusortieren und Erfahrungen zu teilen. Und da habe ich sehr positives Feedback gekriegt. Also viele Menschen auch im Unternehmen gucken auf die sozialen Medien. Also viele lesen eher meinen LinkedIn-Post als das, was vielleicht per Mail an alle geht. Oder die Intranets, die haben dann schon manchmal jetzt weniger Bedeutung in den Unternehmen als der Social-Media-Auftritt des Unternehmens oder des Vorstandsvorsitzenden.
Ja. Mhm. Unsere Studierenden stehen jetzt ja auch bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis behaupten zu können?
Ja, ich sag mal, eine gute Ausbildung, wie man sie an den deutschen Universitäten ja schon sagt.
Vielen Dank.
Ist immer hilfreich. Fachwissen schadet nie. Das ist sicherlich das eine. Und ich glaube, was man mitbringen muss, ist erstens Neugierde, Lernbereitschaft. Also gerade in den ersten Jahren einer Karriere möchte ich eigentlich jedem mitgeben, möglichst breit in den Unternehmen zu gucken. Wenn man später die Karriere die Leiter hoch macht, wird's enger, weil ich ja dann meine Fachkompetenz nicht mehr entsprechend erweitere. Also gerade in den frühen Jahren gucken, dass man in einem Unternehmen möglichst einen breiten Überblick kriegt. Weil wenn man später auf der Basis von Fachwissen mitdiskutieren kann, ist es besser, als wenn man nur so, ich sag mal, Argumente wägt, ohne jetzt einen fachlichen Bezug zu haben. Das hat mir sehr geholfen, das würde ich machen. Und gucken, wo man einen Beitrag machen kann. Also für welche Menschen werden im Unternehmen geschätzt und werden weiter befördert? Die helfen, die Aufgaben zu erledigen. Also insofern kann ich immer nur sagen, hingehen, gucken, wo ist gerade viel zu tun, wo ist gerade eine große Aufgabe und da mitmachen und einsetzen. Das macht auch deutlich mehr Spaß.
Dann komme ich zur letzten Frage. Das ist klassischerweise gar keine Frage mehr, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über wirtschaftlichen Wandel, über Transformation. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Das ist ein nie endender Prozess.
Und das macht es ja auch so spannend und gibt vielleicht die Möglichkeit, sich später mal wieder zu unterhalten, wie diese Dinge sich weiter gewandelt haben bei Ihnen in der Branche. Ich darf mich ganz herzlich bedanken heute, dass wir Ihren Puls fühlen durften und wünsche alles Gute für das Unternehmen, aber auch für Sie selbst. Vielen Dank für heute.